Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Tobias Tonjo.
Warum, Gott, leiden wir? Warum leiden wir so stark? Warum dieses ganze Leid? Und ich kenne euch alle nicht. Ich weiß nicht, was dein Leid ist in deinem Leben, was du an Leid in deinem Leben schon erlebt hast. Oder aber, wenn du dazu gehörst, zu den wenigen Menschen auf dieser Welt, die sagen, ah, ich bin so jung, dass ich noch nie wirklich Leid erlebt habe. Ich glaube, heute ist keiner von uns so jung. Du wirst Leid erleben in deinem Leben. Selbst die jüngsten Kinder werden Leid erleben. Früher oder später trifft es jeden. Und ich kenne das aus Erfahrung und aus meiner eigenen Erfahrung, aus meinem eigenen Leben, aus Geschichten von anderen Menschen. Die Frage, die uns Menschen immer und immer wieder beschäftigt, wenn wir leiden, nicht wenn der Kühlschrank leer ist oder so weiter oder der Kaffee nicht schmeckt, sondern wenn wir richtig, richtig leiden, so grundlegend leiden, existenziell, dann ist die Frage, warum, immer eine Frage, die uns alle beschäftigt. Jeder Mensch auf dieser Welt, wenn er anfängt zu leiden, stellt er sich die Frage, warum? Warum, Gott? Ich meine, sogar bei großen Katastrophen schreiben das die Zeitungen manchmal ganz große Titel. Ja, warum, Gott, lässt du das zu? Warum lässt Gott das zu? Wo warst du, Gott? Und deswegen möchte ich, dass wir uns heute damit beschäftigen und darauf vorbereiten, wenn wir in Leitsituationen kommen, wenn in uns die Frage hochkommt und wir uns die Frage stellen, warum, Gott, dass wir dann einen Weg finden, um möglichst gut da durchzukommen und um mit den Fragen, die in uns hochkommen, gut umgehen zu können. Und wir wollen uns erst anschauen, zunächst einmal falsche Antwortmöglichkeiten auf die Frage, warum, die wir vermeiden sollten. Wir sollten die Frage, warum, Gott, lässt du dieses Leid in meinem Leben zu oder warum gibt es dieses Leid in meinem Leben, wenn diese Frage in uns hochkommt, sollten wir zwei Antworten auf jeden Fall vermeiden. Die schauen wir uns gleich an. Dann wollen wir uns im zweiten Schritt anschauen, dass wir lernen, es das zu akzeptieren, wenn Gott uns die Frage, warum, nicht beantwortet. Das zu akzeptieren, denn das tut Gott nicht, um uns zu quälen oder sowas, wenn er uns nicht alles detailliert beantwortet, warum wir Leid durchmachen müssen, sondern er hat andere Gründe, er hat tiefere und bessere Gründe. Und dann möchte ich euch Mut machen, deine Warum-Fragen, eure Warum-Fragen an Gott zu richten. Und nicht nur mit euch selbst euch zu beschäftigen und Gottes Antwort zu erwarten. Aber was sind die falschen Antworten auf die Frage, warum Leid in meinem Leben, die wir Menschen so oft stellen? Die erste Antwortmöglichkeit, wie viele Menschen die Warum-Frage beantworten, ist so ein bisschen eine zynische Antwort, könnte man das vielleicht sagen. Das ist die Antwort, die Hiob in dem ganzen Buch Hiob, vielleicht kennt ihr die Geschichte, habt euch das Buch schon mal durchgelesen, Hiob, der sitzt dann erst noch verflucht ihn noch seine Frau, die verlässt ihn und er wird selber sehr schwer krank. Also diese ganzen Hiobsbotschaften drehen nochmal eine zweite Runde, es geht ihm richtig schlecht. Dann kommen ein paar Freunde, sie sitzen erstmal nur 7 Tage still beieinander und trauern zusammen und dann fängt Hiob an zu reden und sagt, warum Gott? Und er stellt die Frage und über 38 Kapitel ringen die Freunde von Hiob und Hiob ringen um diese Frage und stellen immer wieder Antworten auf die Frage, warum leidet dieser Mensch Hiob so stark? Und Hiob, immer und immer wieder wiederholt er sozusagen diese bisschen zynische Antwort vielleicht. Er sagt, Gott, du hast ein Problem damit, dass du mich leiden lässt. Gott, du bist ungerecht zu mir, denn ich habe nichts Falsches getan, was dieses Leid verdient. Ich habe nichts getan, was irgendwen dazu berechtigt, mich so leiden zu lassen. Ich bin doch ein guter Mensch. Gott, entweder du bist ungerecht und du sagst, ja, okay, Hiob, ich weiß, dass du richtig gut bist, aber ich lasse dich trotzdem leiden. Oder aber Gott, du bist machtlos. Gott, du hast ein Problem. Das ist eine zynische Antwort, die Menschen oft geben. Die wir Menschen oft geben, denn wir sehen die Schuld ja sowieso immer ganz schnell bei anderen. Und wenn irgendeine Katastrophe in unserem Leben passiert, dann hat Gott ein Problem, dann ist Gott ungerecht, dann hat er einen Fehler gemacht oder aber er ist einfach nicht stark genug, um das Leid in unserem Leben zu verhindern. Wo war Gott, als das große Erdbeben geschah? Wo war Gott bei der Flutkatastrophe? Wo war Gott bei dem Autounfall, der mein Kind getötet hat? Wo war Gott? War er machtlos oder ist er ein Sadist, der es liebt, mich leiden zu lassen, der einfach ungerecht ist? In Hiob 13, Vers 23 und 25, bis 25, da wirft Hiob das so nur beispielhaft, sagt er das Gott so schön: Wie groß ist meine Schuldenlast bei dir, Gott? Was sind meine Vergehen und Sünden? Warum verbirgst du dein Gesicht, behandelst mich wie deinen Feind? Willst du ein verwehtes Blatt verschrecken? Verfolgst du einen dürren Halm? Gott, ich bin doch absolut schuldlos und ich bin dir absolut ausgeliefert. Und Gott, was hast du gegen mich? Das sind die Fragen, die Sachen, die Hiob Gott sagt, wie Hiob immer und immer wieder seine Frage, warum leide ich, beantwortet ist: Ich bin gerecht, ich bin gut und ich habe das nicht verdient, dieses Leid. Und Gott hat ein Problem mit mir, wieso auch immer. Er ist ungerecht oder aber er ist doch nicht so mächtig, wie er meint. Die zweite Antwortmöglichkeit, die man immer wieder hört, besonders in religiösen, auch in christlichen Kreisen, hört man immer wieder die moralische Antwort. Die gibt zum Beispiel Eliphas, einer der Freunde von Hiob. Hiob 22, Vers 4, da sagt er: Straft Gott dich, weil du ihn fürchtest? Geht er deshalb mit dir ins Gericht? Ist nicht deine Bosheit groß? Sind deine Sünden nicht endlos? Du hast deinen Bruder grundlos gepfändet. Du nahmst ihm als Pfand das einzige Gewand. Dem Erschöpften hast du kein Wasser gegeben, dem Hungrigen nicht ein Stück Brot. Darum sind Schlingen rings um dich her. Ein plötzlicher Schrecken macht dich bestürzt. Die Freunde von Hiob, die geben die andere Antwort, wo die Bibel uns sagt, beide Antworten sind falsch, sowohl die zynische als auch die moralische Antwort. Die Freunde von Hiob sagen: Nee, Hiob, du bist ungerecht. Du bist gar nicht so toll, wie du immer tust. Du betest gar nicht immer so viel, wie du immer behauptest oder wie es immer scheint. Du liebst Gott gar nicht so sehr, wie du das immer meinst. Und du bist gar nicht so ein toller Nachfolger Gottes. Deswegen hast du das absolut verdient. Gott straft dich, weil er dich wachrütteln möchte, weil er dir zeigen möchte, da läuft etwas grundlegend falsch in deinem Leben. Du musst dich ändern. Du musst ein besserer Mensch werden. Du musst wieder Gott mehr vertrauen. Du musst mehr beten. Du musst mehr für Gott investieren. Dann wird Gott dir auch wieder Gutes tun und dich wieder segnen und dir das Leid ersparen. Diene Gott wieder mehr. Kehre wieder um zu ihm. Und ihr Lieben, das ist eine Antwort, die ich in so vielen christlichen Kreisen, in so vielen Gemeinden so unendlich oft höre. Wenn jemand leidet, dann wird sofort gefragt: Hast du denn genug gebetet? Wie sieht denn deine stille Zeit aus? Wie viel liest du denn in der Bibel? Liebst du Gott wirklich so sehr? Oder hast du das verdient? Straft Gott dich gerade für irgendetwas? Das ist die moralische Antwort, die Hiobs Freunde geben und die wir unendlich oft auch immer wieder geben. Und die Bibel sagt uns, das Buch Hiob, besonders hier in diesen ersten Versen, die wir gerade gelesen, gehört haben, sagt uns, dass beide Antworten falsch sind. Weder ist Gott ungerecht oder machtlos, noch ist Hiob so ungerecht, dass er dieses große Leid verdient. Wir können das hier lesen. Erstens lesen wir in Vers 8, dass Gott selber Hiob für einen sehr, sehr guten, moralisch guten Menschen hält. Gott selber sagt ja zu Satan: Hey, hast du Hiob gesehen? Kein Mensch auf dieser Welt ist so gut. Kein Mensch auf dieser Welt fürchtet mich. Und das Wort, was da mit fürchten übersetzt wird in vielen Übersetzungen, bedeutet so viel wie Ehrfurcht. Kein Mensch steht so ehrfürchtig vor mir. Der liebt mich, der Hiob. Der verehrt mich. Der möchte mit mir unterwegs sein. Der tut Gutes in der Welt. Gott selber nimmt Hiob als Paradebeispiel. Er sagt: Niemand ist so gut und lebt so gut moralisch wie Hiob. Also ist die moralische Antwort falsch. Hiob wurde nicht bestraft für seine Ungerechtigkeit. Hiob hat gelitten aus anderen Gründen. Der Grund, weshalb Hiob gelitten hat, ist der Satan, der dann auf einmal kommt und sagt: Ja Gott, aber liebt Hiob dich nur, nicht eigentlich nur, weil es ihm so gut geht? Lass es uns ihm doch mal alles wegnehmen. Ich erinnere mich noch daran, dass meine Rallye-Lehrerin diese Geschichte so dargestellt hat, als ob Gott auf Hiob, auf Satan zugegangen ist und gesagt hat: Komm Satan, lass uns mal ein kleines Wettspiel machen. Lass uns mal wetten, ob Hiob Leid aushält, wenn wir es ihm alles wegnehmen und so weiter. Ob Hiob dann immer noch zu mir hält. Aber damit verdrehen wir die ganze Geschichte und damit verdrehen wir etwas sehr Entscheidendes. Gott ist kein Gott, kein Sadist, der Leid in dein Leben bringt, der Leid ins Spiel bringt. Der Satan hat das Leid ins Spiel gebracht. Das ist wichtig. Satan ist zu Gott gekommen und hat gesagt: Lass es uns ihm mal alles wegnehmen, Gott. Mal gucken, was dann passiert. Satan bringt Leid ins Spiel. Also es ist nicht der ungerechte oder machtlose Gott. Denn Gott hat immer noch alles absolut unter Kontrolle. Satan möchte Hiob so richtig Leid zufügen und Gott sagt, okay, ich erlaube es dir tatsächlich. Ich lasse das zu, aber nur bis hierhin und nicht weiter. Taste ihn nicht selber an. Und später in der zweiten Runde erlaubt Gott es Satan nochmal. Ja, okay, taste Hiob an. Er darf krank werden. Du darfst ihn mit Krankheit überschütten. Und Satan nutzt das dann auch voll aus. Hiob wird schwer krank. Aber Gott sagt, bis hierhin und nicht weiter. Sein Leben verschonst du. Und Satan hat da keine Macht zu widersprechen. Wir stellen uns manchmal Gott und Satan als zwei gleichrangige Kämpfer vor. Wie zwei Boxer, die fast gleich stark sind und irgendwie im Kampf gewinnt dann nach 10 oder 12 Runden irgendjemand. Das ist null so, wie die Realität ist. Selbst im Leid. Gott ist absolut souverän. Und Gott sagt, okay, Satan, ich erlaube dir das bis hierhin und nicht weiter. Und das Interessante ist, dass Gott dem Satan genau so viel Leid erlaubt in Hiobs Leben, dass es Satan letzten Endes schadet. Gott erlaubt Satan nur so viel Einfluss und Leid in Hiobs Leben zu bringen, dass es Satan schadet und dass das Ziel von Satans Leidzufügung Hiob gegenüber genau nicht erreicht wird, sondern das Gegenteil. Denn was war das Ziel von Satan, als er zu Gott gekommen ist, als er das Leid ins Spiel gebracht hat? Liebt Hiob dich nicht nur, Gott, weil du ihm so viel gibst? Lass uns doch mal gucken, ob er dich nicht ins Angesicht verflucht, wenn du ihm alles wegnimmst. Und Gott sagt, okay, und Satan darf das tun. Und das Ziel von Satan bei allem Leid, was er Hiob zufügt, das Ziel von Satan ist, dass Hiobs Glaube geschwächt wird. Dass Hiob am Ende seines Lebens sagt, okay Gott, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt will ich nicht mehr, jetzt höre ich auf, ich bin raus. Ich diene dir nicht mehr, ich kann dir nicht mehr vertrauen. Aber was passiert am Ende der Geschichte? Und zwar noch bevor Hiob wieder reich gesegnet wird mit noch mehr Töchtern und Söhnen und Rindern, so viel wie niemand sonst. Bevor das alles passiert und bevor Hiob irgendwie eine große Erklärung bekommt, ist sein Vertrauen in Gott und seine Beziehung zu Gott stärker als jemals zuvor. In Hiob 42, Verse 1 bis 6, da spricht Hiob und sagt zu Gott, ich weiß, dass du alles vermagst, nachdem Gott ihm geantwortet hat. Kein Plan ist unmöglich für dich. Wer verhüllte den Beschluss mit Worten, denen das Wissen fehlt? Ja, ich habe geredet, was ich nicht verstand. Es war zu wunderbar für mich. Ich begriff das alles nicht. Hör doch, ich will nun reden, will dich fragen, dass du mich belehrst. Jetzt kommt's. Bloß mit dem Ohr hatte ich von dir gehört. Früher, Gott, war meine Beziehung zu dir nur so vom Hörensagen. Ich kannte dich eigentlich nur aus der Ferne. Aber jetzt hat mein Auge dich geschaut. Da war Hiob noch todkrank, als er das gesagt hat. Da hatte er alles verloren, er hatte nichts in dem Moment. Aber irgendetwas geschah, dass er durch das Leid und trotz des Leides eben nicht reingefallen ist auf die Lügen Satans. Satan hat sein Ziel nicht erreicht, sondern genau das Gegenteil. Hiobs Glaube war unglaublich stärker geworden, er war unglaublich tiefer geworden. Er hat gesagt, ich habe dich gehört, Gott, von dir gehört, aber jetzt hat mein Auge dich geschaut, darum unterwerfe ich mich und bereue in Asche und Staub. Und Hiob hat das alles gesagt, ohne dass Gott ihm die Gründe erklärt hat. Diese Vorgeschichte, die kennen wir, die haben wir gelesen. Weshalb Hiob gelitten hat, das können wir lesen. Aber Hiob wusste das nicht. Und Gott wollte, dass der Satan nur so viel Macht hat über Hiobs Leben und nur so viel Leid in Hiobs Leben bringen kann, dass genau das Gegenteil von dem eintritt, was Satan eigentlich wollte. Ein Pastor, Tim Keller aus den USA, hat das mal schön formuliert. Er hat gesagt, Gott gibt dem Satan immer nur so viel Seil in die Hand, so als Kontrolle über ein Leben, dass er genug Seil hat, um sich selbst daran aufzuhängen. Hiobs Glaube ist stärker geworden, und zwar ohne, dass Gott ihm die Warum-Fragen beantwortet hat. Alles, was Gott ihm sagte, ist, Hiob, ich bin absolut allmächtig und souverän. Ich habe alles unter Kontrolle und ich möchte, dass du mir vertraust. In 140 rhetorischen Fragen zählt Gott eine Sache nach der anderen auf, wo er Hiob zeigt, guck mal, das habe ich gemacht und das habe ich gemacht und das habe ich unter Kontrolle und das habe ich unter Kontrolle und ich habe die Macht und du hast keine Macht. Hiob, guck mal, ich bin absolut allmächtig und absolut souverän. Nur als Beispiele, Vers 4 und 5 in Kapitel 38 und Verse 34 folgende. Da fragt Gott Hiob, wo warst du, als ich die Erde gründete? Sage mir es, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie die Richtschnur gezogen hat? Kannst du deine Stimme zu der Wolke erheben, damit ich die Menge des Wassers überströme? Kannst du die Blitze aussenden, dass sie hinfahren und sprechen zu dir, hier sind wir? Wer gibt die Weisheit in das Verborgene? Wer gibt verständige Gedanken? Wer ist so weise, dass er die Wolken zählen könnte? Wer kann die Wasserschläuche am Himmel ausschütten, wenn der Erdboden hart wird, als sei er gegossen und die Schollen fest aneinander kleben? Gott gibt eine rhetorische Frage nach der anderen und zeigt Hiob in 140 rhetorischen Fragen, ich bin das und ich kann das. Ich bin absolut allmächtig, Hiob. Ich habe alles immer noch unter Kontrolle. Immer noch, selbst wenn es sich in deinem Leben nicht so anfühlt. Selbst wenn du diese zynische Antwort gibst und sagst, Gott, du hast ein Problem, du bist nicht allmächtig oder ein Sadist. Wir wollen Antworten auf unsere Warum-Fragen. Die beiden Antworten, die wir Menschen oft geben, sind falsch. Die Bibel sagt uns und sie fordert uns dazu heraus, Gott fordert Hiob dazu heraus, diene mir und vertrau mir, auch wenn du niemals deine Warum-Frage beantwortet bekommst. Hiob hat niemals die Warum-Frage von Gott beantwortet bekommen. Gott ist nie zu Hiob hingegangen und hat gesagt, hey Hiob, weißt du, Satan kam zu mir und der hat Leid ins Spiel gebracht. Und der hat mich gefragt und ich habe es ihm erlaubt, aber ich habe es ihm nur erlaubt, damit dein Glaube stärker werden kann. Und das war gut und richtig, dass Gott Hiob das niemals gesagt hat. Und es ist auch gut und hilfreich und deswegen sollten wir lernen und versuchen, es zu akzeptieren, wenn wir unsere Warum-Frage nicht beantwortet bekommen. Akzeptiere es, deine Warum-Frage nicht beantwortet zu bekommen. Was Satan Gott vorgeworfen hat, was Hiob tut, ist, dass Hiob eigentlich so ein heuchlerischer Freund ist. Kennt ihr heuchlerische Freunde? Die nur Freunde sind, weil sie irgendwas von dir bekommen können? Weil sie irgendwie von dir profitieren können? Gott will keine heuchlerischen Freunde. Gott will nicht, dass Hiob Gott nur dient, weil er ihn segnet, weil er ihn so viel überschüttet mit Geld und mit Familie und so weiter. Die Tendenz, dass wir Gott nur nutzen, ausnutzen, weil er uns irgendwas gibt, weil er mir einen tollen Beruf gibt, in dem ich jede Woche auf der Bühne stehen kann, oder ich diene Gott, weil er mir eine tolle Frau gibt und einen tollen Sohn, oder ich diene Gott, weil ich durch ihn eine tolle Gemeinschaft habe mit anderen Menschen, oder ich diene Gott, weil ich dadurch mein Leben so ein bisschen aufpolieren kann und mich als moralisch besseren Menschen fühlen kann. Ich diene Gott, weil er mir Gesundheit verspricht. Ich diene Gott, weil er mir Geld gibt. Wenn wir Gott nur deswegen dienen und lieben würden, weil er uns irgendetwas Tolles gibt in diesem Leben, dann wären wir wie heuchlerische Freunde. Und Gott will keine heuchlerischen Freunde. Gott möchte Menschen, die ihn lieben, weil sie ihn lieben. Weil sie in ihm ihr tiefstes Glück finden. Weil sie bei ihm sein möchten. Einfach nur, weil er der ist, der er ist. Gott möchte Menschen, die ihre Freude, ihren Frieden, ihr Leben in ihm finden. Und dass, selbst wenn alles wegfällt, auf das sie ihre Hoffnung gesetzt haben, sie auf die wahre Hoffnung fallen, dass Gott ihre Hoffnung ist. Und der beste, ja wahrscheinlich der einzige Weg, wie wir Menschen lernen können, Gott zu lieben, einfach nur für der er ist, für uns, ist, dass wir leiden und dass wir die Warum-Fragen nicht beantwortet bekommen. Dass wir die Details, warum leiden wir, nicht oder später vielleicht erst, beantwortet bekommen. Teilweise kann ich das mittlerweile verstehen. Das hat uns einige Türen geöffnet, dieses Leid und diese Geschichte, diese Erfahrung. Aber das weiß man vorher nicht immer. Und wenn man drinsteckt, erst recht nicht. Und oft beantwortet Gott die Warum-Fragen nicht. Und zwar genau aus dem Grund. Weil er möchte, dass wir wahre Freunde von ihm werden, dass wir ihn lieben lernen und nicht das Geld und die Gesundheit und den Erfolg, den er uns geben kann. Das Schöne ist, dass Gott Hiob zwar nicht die Warum-Frage beantwortet, aber ihm trotzdem eine Antwort gibt. Eine Antwort, die unendlich viel größer ist. Ich habe euch gerade schon erzählt, diese 140 rhetorischen Fragen. Gott öffnet auf einmal seinen Mund und spricht zu Hiob. Und auch wenn Gott deine Warum-Fragen vielleicht nicht beantwortet in deinem Leid, richte deine Warum-Fragen an Gott, denn Gott antwortet. Gott gibt eine Antwort. Ich möchte dir Mut machen, so wie Hiob, dass er, als er angefangen hat, seine Warum-Fragen zu äußern, dass du deine Warum-Fragen äußerst. Dass du jetzt nicht irgendwie denkst, okay, jetzt darf ich nicht mehr leiden oder jetzt darf ich mein Leid nicht mehr zeigen, jetzt darf ich nicht mehr mich beschweren über die Leiden in meinem Leben, über die Schwierigkeiten. Ich darf Gott nicht mehr fragen, warum, Gott, lässt du das zu in meinem Leben? Nein, stell die Fragen, sei echt, sei ehrlich, so wie Hiob. Der hat sein Hemd zerrissen, der hat angefangen zu klagen, zu weinen, zu schreien. Und über 30 Kapitel sagt er immer wieder, warum Gott, warum Gott, warum Gott, ich verstehe das nicht, dass Gott sowas zulässt und so weiter. Aber eine Sache ist mir ganz wichtig. Stell diese Frage nicht nur in deinem Kopf oder in deinem Freundeskreis. Stell die Frage nicht nur nachts, wenn du alleine wach liegst, dir selber. Oder in deinem Freundeskreis, dass du dich beschwerst bei deinen Freunden, so wie Hiob das gemacht hat. Gott ist so fies zu mir, warum leide ich? Und so weiter. Richte deine Leiden, deine Fragen, deine Warum-Fragen. Geh damit zu Gott. Und ich möchte dir Mut machen, das Buch Hiob mal durchzulesen und zu merken, wie das Buch eine Wendung bekommt, als Hiob aufsteht und sagt, ich kann nicht mehr, Freunde, ich kann nicht mehr mit euch reden und diskutieren, eure Antworten helfen mir nicht weiter, meine Antworten helfen uns auch irgendwie nicht weiter. Eines Tages, der Moment kam bei Hiob, dass er aufgestanden ist und gesagt hat, ich will jetzt, dass Gott selber mir Rede und Antwort steht. Ich will, dass Gott mir antwortet. Ich will meine Fragen nicht mehr euch stellen, meinen Freunden oder mir selber. Ich will, dass Gott mir antwortet. Geh mit deinen Fragen zu Gott und erwarte seine Antwort. Erwarte, dass Gott dir antwortet. Gott hat Hiob geantwortet. Und zwar auf eine Art und Weise, die dazu geführt hat, dass Hiob danach sagen konnte, jetzt habe ich dich gesehen. Vorher habe ich nur von dir gehört. Vorher habe ich nur gedacht, ich wäre dein Freund und ich würde dich lieben. Aber jetzt habe ich dich gesehen. Und jetzt weiß ich, dass du meine Lebensfreude und mein Lebensglück bist, Gott. Und dass du die Hoffnung bist, auf die ich falle. Jetzt ist unsere Beziehung auf eine komplett andere Ebene gehoben worden. Deswegen erwarte Gottes Antwort. Erwarte Gottes Antwort und geh zu ihm mit deinen Fragen. Hiob brauchte zwei Dinge, damit er dazu kommen konnte, dass seine Beziehung zu Gott noch tiefer und noch stärker wurde. Dass genau das Gegenteil von dem eingetreten ist, was Satan eigentlich erreichen wollte. Hiob musste erfahren, dass Gott absolut souverän ist, dass Gott in allem Leid und trotz allem Leid immer noch alles unter Kontrolle hat, dass ihm nichts aus den Händen gleitet. Das hat Gott ihm in diesen 140 rhetorischen Fragen eindrucksvoll gezeigt. Aber er musste nicht nur das wissen. Er musste auch wissen, dass Gott gnädig ist und gut zu ihm, dass er ihm vertrauen kann. Dass Gott es wirklich gut mit ihm meint, dass Gott ihn wirklich liebt. Denn was nützt dir ein absolut souveräner Gott, wenn er ein fieses Monster wäre? Dann könntest du nur Todesangst dazu haben, aber keine gute, liebevolle, tiefe Beziehung zu ihm. Hiob musste das erfahren und Hiob hat es erfahren, dass Gott gut und gnädig ist. Wie hat er das erfahren? Indem Gott ihm geantwortet hat. Gott hat sich Zeit genommen, 140 Fragen hat er Hiob und ihm gezeigt, hey Hiob, komm, ich nehme mir Zeit für dich, für deine Fragen. Ich habe deine Fragen gehört. Ich sehe dich, Hiob. Mir entgleitet nichts. Hiob hat in der Geschichte Gott einige schlimme Dinge an den Kopf geworfen. Und nicht einmal spielt das eine Rolle in der Antwort Gottes an Hiob. Nicht einmal sagt Gott, Hiob, ich bin absolut souverän und das, was du da gemacht hast, das war nicht cool. Nein, nein, nein. Gott sagt einfach nur, hey Hiob, ich bin da, ich kümmere mich, ich liebe dich, merkst du das nicht? Ich antworte dir und ich verurteile dich nicht. Ich verurteile dich noch nicht mal für die Sachen, die du mir fälschlicherweise an den Kopf geschmissen hast. Vielleicht glaubst du manchmal nicht wirklich, dass Gott dich liebt. Wenn du dir das ganze Leid in der Welt anschaust, wenn du dir das Leid in deinem Leben anschaust, in deiner Familie, den ganzen Zerbruch. Vielleicht hast du Schwierigkeiten, so wie ich manche Nacht da saß und dachte, ich glaube immer noch Gott, dass es dich gibt. Ich glaube immer noch, dass du allmächtig bist, aber wenn ich mir mein Leben so anschaue, wenn ich mir meine Frau so anschaue, die so schwer krank da ist, ich weiß nicht, ob du mich liebst. Ich weiß nicht, Gott, ob du mich liebst. Das habe ich oft gedacht. Das ist immer wieder das, was Satan andauernd macht und sagt. Satan kam zu Gott und hat gesagt, Gott, weißt du, Hiob liebt dich nicht wirklich. Und genau so kam Satan zu Adam und Eva im Garten und hat ihnen gesagt, wisst ihr was? Ich glaube, Gott liebt euch nicht wirklich. Sonst würde er euch erlauben, auch von diesem Baum zu essen. Glaubt ihr wirklich, dass das, was Gott von eurem Leben möchte, das Beste für euch ist? Glaubt ihr wirklich, ihr könntet ihm vertrauen? Wenn du Gott wirklich vertraust, dann wird er dich klein halten. Du wirst niemals wirklich glücklich werden. Du wirst niemals wirklich, wirklich reich werden. Oder auch zu Hiob und zu dir und mir, sagt Satan immer wieder, hey, guck mal, wie viel du leidest. Glaubst du wirklich, dass Gott dich liebt? Glaubst du das immer noch? Das sind die Lügen Satans. Und mein größtes Problem in meinem Leben ist, dass ich den Lügen Satans, diesen Lügen Satans viel zu oft Glauben schenke. Deswegen höre ich nicht auf Gott, deswegen gehe ich meinen eigenen Weg. Deswegen ist mir Gott so oft so egal. Mein größtes Problem in meinem Leben ist, dass ich oft genau dieser Lüge Satans glaube. Und deswegen müssen wir sehen, müssen wir erkennen, dass Gott absolut souverän ist und dass Gott uns, dich und mich, liebt aus ganzem Herzen. Wir brauchen einen Beweis für Gottes Liebe. Wir brauchen einen Beweis, damit wir den Weg des Leidens gehen können, selbst wenn unsere Warum-Fragen nicht beantwortet werden. Wir brauchen einen Beweis für Gottes Liebe, damit uns dann dieser Leidensweg eben nicht in die Hände von Satan treibt, sondern tiefer in unser Lebensglück und in unsere Freude und in unseren Frieden, tiefer in unsere Beziehung zu Gott. Viele Jahre nachdem Hiob gelebt hat, hat Satan einen Menschen beschuldigt und angeklagt. Einen Menschen, der nicht wie Hiob nur gerecht gelebt hat, sondern der absolut unschuldig war. Hundertprozentig unschuldig. Der Gott geliebt hat wie kein Mensch auf dieser Welt. Und der am Kreuz hing und gelitten hat und gestorben ist, nicht für seine Fehler und für seine Schulden und für seine Verbrechen und für seine Ungerechtigkeit, sondern für meine Fehler, für meine Schuld, für meinen Egoismus, meinen Hass, für mein Weglaufen von Gott ist Jesus gestorben. Und für dein Weglaufen und für deine Schuld, für deine Verbrechen. Und dieser Jesus, als er am Kreuz hing, im tiefsten Leid, das die Welt jemals gesehen hat, hat er die Warum-Frage gestellt. Er hing da und hat gerufen, mein Gott, warum? Warum hast du mich verlassen? Und die Antwort war Schweigen und absolute Finsternis. Die Antwort, die Gott Jesus gegeben hat, war Schweigen und absolute Finsternis. Damit er dir und mir sagen kann, ich bin absolut souverän und ich liebe dich, auch in deinem Leid, auch trotz deines Leidens. Ich liebe dich so sehr, dass ich sogar meinen eigenen Sohn in der Finsternis hängen lasse und ihm keine Antwort gebe auf seine Warum-Frage und schweige und ihm meinen Rücken zukehre. So sehr liebe ich dich, damit du, wenn du an ihn glaubst, an Jesus glaubst, mich erleben kannst als den Gott, der dich liebt. Das ist der Beweis, dass Gott dich liebt und dass Satan lügt. Dass Satan jedes Mal lügt, wenn er dir das einzureden versucht, dass Gott dich nicht, vielleicht doch nicht ganz so doll liebt. Und auch im Leiden von Jesus bleibt Gott absolut souverän. Auch das Kreuz von Jesus zeigt uns auch, dass Gott absolut souverän ist im schlimmsten Leiden, das diese Welt erlebt hat. Denn auch da darf Satan nur so viel tun, dass es ihn letzten Endes zerstört. Weil ja gerade durch den Tod von Jesus am Kreuz, Satan, Hölle, die Schuld und der Tod besiegt wurden. Und du und ich, wir leben können. Leben in einem Leben, an dem es am Ende gar kein Leid mehr gibt. Wo alle Leiden, die wir auf dieser Welt erleben, in diesem Leben erleben, wir dann sagen können, war das überhaupt was? Das Leben hier ist sowas von genial. Ich erinnere mich nicht mehr daran, dass ich da mal alleine nächtelang saß mit einem kleinen Baby in der Hand, im Arm. Ich möchte Mut machen, dass du, wenn Leiden dich trifft in deinem Leben, dass du falsche Antworten vermeidest, dass du es annimmst und akzeptierst, dass Gott dir wahrscheinlich deine Warum-Frage nicht beantwortet und dass du mit deinen Warum-Fragen zu Gott kommst, sie ihm stellst, dein ganzes Leid, deine ganzen Klagen und dass du von ihm die Antwort erwartest und die Antwort siehst, die dir am Kreuz von Jesus zuruft, in allem Leiden habe ich alles unter Kontrolle und ich liebe dich. Amen.